Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Plattsport, der Sportpodcast.
Batsch, da sind wir wieder. Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute sind wir endlich mal wieder zu dritt. Nach langer, langer Zeit mal wieder ein Urgestein da, aber erstmal begrüße ich am Laptop in Mainz mit schönen Kopfhörern, wieder einer schönen Brille und wieder einem gut gepflegten Bart, Benny Maat.
Oh, danke, du bist immer so süß, wenn du mich begrüßt. Hallo Martin, grüß dich.
Na, alles schön? Bist du schon wieder nüchtern?
Ach, so schlimm war es gar nicht. Ich habe während dem Spiel nichts getrunken.
Das wäre doch zwischendurch besser gewesen.
Ja, vielleicht, ja, aber können wir gleich drüber reden. Okay. Begrüßen wir also den dritten im Bunde.
Ja, genau. Ja, er ist quasi das Plattsport-Urgestein schlechthin unter den Aktiven. Auch wenn du jetzt schon ein Jahr lang nicht mehr dabei warst, fast auf dem Tag genau, es ist einfach wieder fantastisch, dich an meiner Seite zu wissen und zu sehen. Hautnah an mir dran. Es ist the one and only Rolf Grande. Hallo Rolf.
Hallo Martin, ich freue mich wieder hier zu sein.
Ja, du hattest eine wahnsinnig tolle Saison mit Hertha BSC erlebt. Wie geht's dir?
Tatsächlich mittlerweile gut, weil am Ende ist die Saison ja auch ordentlich zu Ende gegangen. Ne? Nachdem man zwischendurch ja irgendwie weg war, Abstiegsängste hatte, alles entspannt jetzt.
Also gestern, als ich auch mal wieder bei Hertha im Stadion war, zwischen 66.000 anderen Menschen, habe ich nicht gedacht, dass es hier um Platz 11 und Platz 6 geht, sondern, keine Ahnung, da war eine Stimmung wie, keine Ahnung, Meisterschaft ist schon längst eingetütet und jetzt verabschiedet man noch ein paar Altstars. Hier Benjamin Maser und wie heißt der andere, Heiko Liedernechner.
Fast.
Ich habe mir vorgenommen, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie die mit Vornamen heißen, einfach Fantasienamen zu wählen. Ja, also darüber werden wir jetzt gleich reden. Wir haben uns heute ein paar Themen vorbereitet. Wir werden natürlich über Hertha BSC ein paar Worte verlieren. Wir werden dich da gleich mal ein bisschen ausquetschen. Dann werden wir natürlich auch über den letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga sprechen und auch über die Ergebnisse, die wir da jetzt haben und die Auswirkungen der letzten, jetzt gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison. Aber am Anfang, Benny, müssen wir einen alten Bekannten des Podcasts auspacken. Den hast du, glaube ich, so in der Form auch noch nie kennengelernt. Die Rede ist von niemandem geringeren als den Song der Woche. Also, hier ist er.
Der Woche.
Eine alte Tradition, die wir jetzt wieder aufleben lassen. Nämlich, dass wir uns ein paar Leute aussuchen, Dinge, wo wir sagen, nee, das sind Leute, die sind für uns die absoluten Songs. Und ich fange mal damit an. Ich bin mal ganz frei. Mein Song der Woche ist eigentlich ein Echo-Song. Der war ja letzte Woche schon für mich so der Unhappy Loser. Und er ist jetzt wirklich der offizielle Loser, es ist Klaus-Dieter, sogenannte Pele Wollitz. Benni, möchtest du kurz nochmal für die Leute, die letzte Woche nicht zugehört haben, vielleicht nochmal sagen, worum es da so geht bei Pele Wollitz?
Ja, Pele Wollitz hat ja letzte Woche ein paar Interviews rausgehauen, dass der Spieler Kraus, ich weiß jetzt den Vornamen übrigens auch nicht mehr.
Maximilian.
Okay, den weißt du dann wieder, okay, super. Dass der den Spieler Maximilian Kraus, also dem sein Vertrag lief aus und er hat letzte Woche dann in Rostock unterschrieben. Vielleicht nicht der glücklichste Zeitpunkt, eine Woche vom direkten Duell, wo es um die Relegation ging und ja, ist dann bekannt geworden. Dann hat er ihm dann ordentlich die Meinung gegeigt in der Pressekonferenz und hat ihn auch diverse andere Sachen beschuldigt. Er hätte seine Leistung eingestellt schon vorab und er hätte einmal sich die 5. gelbe Karte abgeholt, weil seine Mama Geburtstag hat und noch ganz, ganz viel mehr. Und Tage später hat er dann nochmal draufgehauen und ja, mit dieser Person, die ist jetzt raus und die Mannschaft hat auch dem Spieler spinnt, den Namen K, also das K abgekratzt und das heißt er raus und ja, konnte sich tagelang danach nicht beruhigen. Und ja, das war die Geschichte.
Ich habe mir auch nochmal im Nachhinein die Pressekonferenz angeguckt, wo er diverse Verschwörungstheorien verbreitet hat. Unter anderem, dass diese Info ja während einer Spielerbesprechung, wo alle dem Reden von Pele Wollitz gefolgt hätten, abgesandt hatten und das in dieser, also irgendwas war da mit der Kabine, jedenfalls konnte es ja nur Maximilian Kraus sein, der das vorher schon durchgestochen hat zu den Medien, weil ja keiner in der Kabine zu dem Zeitpunkt Kontakt zur Außenwelt gehabt habe und so weiter. Aber wir haben ja, oder ich habe das auch schon öfters mal erwähnt, dass unser lieber Freund Ewald Lienen von der 16er, man kennt ihn auch vielleicht noch als Fußballer und Trainer, gerne auch nochmal den Begriff des Karma anspricht. Dass wenn man zum Beispiel unsportlich ist, dass das Karma da gerne mal zurückschlägt in einer anderen Form. Und ja, das hat das jetzt wieder vollumfänglich erledigt.
Ja, weil Energie Cottbus hat zu Hause 1-4, glaube ich, verloren gegen den FC Ingolstadt. Und musste daher den ersten FC Saarbrücken vorbeiziehen lassen, der jetzt in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig spielen wird.
Na, so ein Ärger.
So ein Ärger. Das ist dumm gelaufen.
Ich hab selten so viele Fußballspieler wie jetzt von Energie Cottbus weinen sehen, weil sie einen Aufstieg nicht geschafft haben. Die sind doch Aufsteiger, ne? Wer? Oder? Energie Cottbus, sind die nicht selber Aufsteiger?
Energie Cottbus ist vor der Saison aus der 4. Liga in die 3. Liga aufgestiegen.
Das ist doch eigentlich ein super Erfolg. Da kann man doch eigentlich nur happy sein. Zumindest muss man da nicht rumweinen.
Ich glaube, wenn man die Chance hatte, aufzusteigen nochmal, dann ist man, glaube ich, schon traurig. Also wenn man da vorher nicht mit gerechnet hat und jetzt irgendwie doch so drin ist, dann wäre ich wahrscheinlich auch traurig.
Hm. Du weißt doch gerade aber was anderes sagen, ne?
Also ich freue mich tatsächlich darüber und einer der Spieler, die für Ingolstadt ein Tor gemacht haben, ist der Herr Grönning, der nächste Saison dann bei Hertha BSC spielen wird.
Du siehst, die Kreise schließen sich immer wieder. Und was hast du eigentlich gegen Energie Cottbus? Ist doch ein super Verein aus dem Osten.
Also der Verein selber macht jetzt vieles richtig, aber ich glaube, die Fanszene im großen Teil ist halt schwierig.
Keine Ahnung, was du meinst. Ja, Benny, wie hast du denn reagiert, als du gehört hast, dass Cottbus nicht aufsteigen wird und auch nicht in die Relegation kommen wird?
Ich habe ein kleines Oh, wie schade rausgelassen.
Klang es etwa so? Ja, so.
Etwa, ja, in etwa.
Ja. Das schallte durch ganz Deutschland. Tja, aber im nächsten Jahr, da wird Energie Cottbus den nächsten Angriff auf den Aufstiegsplatz wagen.
Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird.
So, Benny, aber letzte Woche hat uns beide sehr in Wallung gebracht. Eine andere Geschichte.
Ja, in Wallung kannst du so sagen. Ja, ich war, als du mir das geschickt hattest, diesen Podcast. Ich dachte mir, ich spreche jetzt keine Nachricht drauf, weil sonst wäre es, glaube ich, eskaliert. Aber der Podcast der beiden Kollegen, Arndt Zeigler und Philipp Köster, war jetzt nicht so geil. Fand ich ziemlich arrogant, abgehoben und noch vieles mehr, ja.
Also ging mir auch so und ich hatte mich sehr in der Rhetorik an eine blaue Partei erinnert gefühlt gehabt, was ich wirklich sehr, sehr gruselig finde, weil eigentlich stehen sowohl Philipp Köster mit seinem Magazin für Fußballkultur und Arndt Zeigler mit seiner Sendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs eigentlich für die schönen Dinge im Fußball. Und da kann man durchaus auch trefflich darüber streiten, ob man den VAR haben will oder nicht. Aber Benny, angenommen, du wirst zum VAR eingeladen und dann gehst du nicht hin und dann im Nachhinein sagst du aber, ja, der VAR ist ja total scheiße. Wie findest du das? Oder ich frage mal dich, Rolf, wie findest du das? Man wird eingeladen, geht nicht hin und meckert dann.
Schwierig. Also ich bin der Meinung, wenn ich die Chance habe, mich von etwas selber zu überzeugen, dann sollte ich das machen. Und wenn ich dann aber nicht hingehe, dann kann ich jetzt nicht einfach drüber lästern, weil ich habe ja die Chance verpasst. Also geh hin, mach dir dein eigenes Bild, dann kannst du immer noch meckern.
Wir haben ja gerade vor der Sendung diesen Ausschnitt, der dauert etwa 6,5 Minuten aus der letzten Folge, uns angehört und aus urheberrechtlichen Gründen werde ich den natürlich hier nicht nochmal abspielen. Aber wir haben uns ein paar, also ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Grundsätzlich, Rolf, wie findest du die Tonalität aus diesem Auszug, wenn es um das Thema VR geht? Du bist ja selber nicht gerade auch jemand, der, wenn der VR angeht, aufsteht und applaudiert.
Also schwierig, es wirkte halt echt nach alter weißer Mann Stammtisch. Und nee. Nee.
Lass uns mal ein paar Sachen herausnehmen. Arndt Zeigler behauptet, dass die Announcements im Stadion aus einer Laune herauskommen. Benni, warum kommen sie denn nicht aus einer Laune heraus? Wann wird denn das Announcement gemacht?
Genau, wenn in diesen neuen Teststadien, wenn da eine Entscheidung gefallen ist vom VAR, dann kommt die Stadiondurchsage. Aber es ist ja aktuell nur eine Testphase, was ja eigentlich bekannt ist, was die beiden Herren ja eigentlich auch wissen können oder sollten. Ja, aber das kommt nicht aus dem Podcast hervor, dass sie das wissen. Ja, sie haben halt einfach mal zum Rundumschlag ausgeholt und ja, einfach mal die Fakten übersehen.
Also man muss auch sagen, das Announcement kommt, wenn eine auf dem Feld getroffene Entscheidung zurückgenommen wird. Also es ist nicht so, dass jede Entscheidung, auch die bestätigt wird durch den VAR, dann kommentiert wird, sondern nur, dass sie zurückgenommen wurde und vor allem jetzt, die Announcements werden ja auch immer besser. Das haben wir ja auch in Köln zusammen mit Jochen Drees und Alex Feuerhardt und den ganzen anderen PodcasterInnen auch so ausgetauscht, dass die Aussagen immer präziser werden. Beispielhaft ein Spiel, das war glaube ich Bayern gegen war das St. Pauli? Gegen Mainz, klar, gegen Mainz.
Da, das Spiel habe ich nicht gesehen, ja, aber du hast gesagt.
Ja. Genau, und da gab es eine sehr präzise und sehr gute Ansage, warum eine Entscheidung zurückgenommen wurde. Deswegen, ich finde erstmal diesen Punkt, die entscheiden aus einer Laune heraus, wann sie ein Announcement machen, beweist, dass sie eigentlich von dieser Thematik überhaupt keine Ahnung zu haben scheinen. Anzeigler Philipp Köster, sollte das euch überhaupt erreichen, beweist uns mal das Gegenteil. Grundsätzlich, und das ist jetzt auch so ein genereller Punkt von mir, ist es halt einfach schwierig, in so einer Art und Weise, in so einem prominenten Podcast, so viel Scheiße zu labern und damit auch ein Publikum, was durchaus bereit ist, Hass gegenüber dem VAR zu hören und immer nur weiter bestätigt. Ich finde das wahnsinnig schwierig, dass man so Einfluss auf so viele Leute nimmt. Oder, Rolf?
Auf jeden Fall. Ich meine, der VAR ist ja nun mal aktuell Herd für sehr viele Diskussionen, weil ja auch Sachen für die Fans oftmals untransparent sind. Und dann sollte man gerade an so prominenter Stelle vielleicht auch dafür sorgen, das Ganze mal ja transparent zu machen und Dinge mal ordentlich zu erklären. Und das passiert dann halt nicht.
Genau, und da sagt der Arndt Zeigler auch, dass es ja quasi eigentlich ganz schön bescheuert sei, dass sie dahin eingeladen werden, damit die Schiedsrichter vor Ort sagen, jetzt seht ihr mal, wie schwierig das hier ist. Das wäre ja sozusagen ein Argument gegen den VAR. Also wir waren ja im Kölner vierten Etage, nicht nur im Keller, sondern in der vierten Etage in diesem Konferenzraum. Und Alex Feuerhardt hat, glaube ich, in gefühlt jedem dritten Satz gesagt, das machen wir hier nicht, damit ihr alle unserer Meinung seid oder dass ihr übertrieben gesagt jünger von der ganzen Geschichte werdet, sondern schaut es euch einfach mal an und gebt uns mal euer Feedback. Das ist ja auch nicht eine Einbahnstraße, die Kommunikation. Das ist totaler Quatsch, nur zu sagen, ja, jetzt seht ihr mal, wie schwierig das ist. Ja, ich finde auch, es ist total schwierig. Also wir saßen da in der einen Szene, Nürnberg-Regensburg, 11 Minuten und haben nicht alle Sachen gesehen, die man hätte sehen können. Da kann man, wie gesagt, über die Eingriffsschwelle sprechen, dass man die erhöht, dass man vielleicht sich irgendwas ausdenkt, um nicht 4 Szenen in einer Szene sozusagen bewerten zu müssen. Aber es ist bei weitem nicht so, dass es nur so war, eine Präsentation der Schwierigkeit. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl gehabt, jetzt verstehe ich auch ein bisschen mehr, was sie da tun. Jetzt kann ich aber auch fundierter darüber meckern. Und ich finde, wenn man da nicht hingeht, obwohl man eingeladen ist, raubt man sich irgendwie die Qualifikation, überhaupt öffentlich darüber weiterzusprechen.
Ja, weil man kann ja hingehen und kann dann immer noch meckern. Also es war ja nicht jetzt alle, dass da nur gejubelt haben, es macht ja voll super und oder die Szene hätte ich gerne anders bewertet. Also es ist ja so, dass es dann auch schon kritische Stimmen gab zu manchen Situationen, zu manchen Entscheidungen. Und das kann man ja auch trotzdem haben.
Am Ende sorgt ja sowas dann halt auch wirklich für Transparenz. Und ich finde, gerade beim Thema VAR ist Transparenz sehr, sehr wichtig. Weil wenn ich im Stadion stehe, so, ich weiß nicht, was los ist. So am Fernseher hast du halt irgendwie 50 Wiederholungen bei den Fernsehsendern und weißt eigentlich, was los ist. Im Stadion stehst du halt da und weißt halt nicht, was ist und was genau passiert. Und alles, was dann irgendwo dafür sorgt, dass das ganze Thema transparenter wird, kann doch nur helfen.
Ja, wobei ich glaube nicht, dass sozusagen das für den Stadionbesucher per se besser wird, das Erlebnis, und transparenter, wenn wir, ich nenne uns jetzt mal Journalistinnen und Journalisten, da mal zu Besuch sind. Aber wir können anders auf jeden Fall nochmal darüber sprechen. Vielleicht können wir auch mal Sachen anders einschätzen, wenn wir es mal gesehen haben, was da genau passiert. Das macht, glaube ich, nicht das Erlebnis im Stadion besser. Ich dachte gestern bei Hertha, da gab es ja keine einzige Szene, wo eingegriffen wurde, wo niemand mal sich an den Kopfhörer gefasst hat und gesagt hat, Moment, ich höre mal kurz Deutsch 2, es kommt da was. Ich glaube, oder?
Das war alles, glaube ich, sehr, sehr entspannt unterm Strich, alles sehr klar. Aber was ich meinte ist, wenn du zum Beispiel dann da hingehst und dann darüber redest, ich als Fußballfan höre so eine Dinge auch. Und das hilft mir persönlich dann zumindest dann auch, das zu verstehen. Also alles, was ich dann quasi davon mitkriege, hilft mir wieder, das zu verstehen. Wahrscheinlich würde ich am liebsten auch selber da hingehen, um mir das anzugucken, aber...
Nächstes Mal kommst du mit, nehme ich dich mit.
Kannst halt jetzt nicht 80 Millionen Bundestrainer in den Kölner Keller schicken, ne?
Das stimmt. Nur mal so als Erinnerung, welche Möglichkeit hatten wir denn vorher, transparent in die Entscheidung des Schiedsrichters reinzuhören oder auch mitgenommen zu werden im Stadion, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz irgendwas entschieden hat? Wir haben dann nur gesehen, Abseits wurde entschieden oder Foulspiel oder wurde abgepfiffen, aber genau was Phase war, diese Transparenz gab es doch nie, oder, Benni?
Nee, gab's nicht. Musstest du mit der Entscheidung leben. Schiedsrichter entschieden und so war es dann. Konntest du diskutieren, schimpfen, meckern, er hat sie nicht zurückgenommen. Also wäre mir nicht bekannt.
Also, da beißt sich oft die Katze in den Schwanz. Der nächste Punkt, der mir sehr übel aufgestoßen ist, war ein Katar-Vergleich. Als Journalisten vor der WM 22 nach Katar eingeladen wurden, um dort zu sehen, wie toll, demokratisch und menschenfreundlich das Land ist, wo dann die WM stattfindet. Und diesen Vergleich haben sie auch gemacht, dass dieser Besuch dort im Kölner Keller ja so ist, wie jetzt, also es war vor allem Philipp Köster an der Stelle, als hätte da, also diesen Besuch gleichzusetzen mit, man besucht einen Staat, der in der Menschenrechtsverbrecherliste sehr, sehr weit oben steht, fand ich schon ziemlich beleidigend, muss ich sagen. So, als wären wir willenlose Idioten, die sich dahin begeben und sich reich beschenken lassen und dann im Nachhinein sagen, hier, was für ein geiles Ding.
Aber wir haben es auch richtig hart bezahlen lassen dafür, gell? 2 Brezen und 2 Cola haben wir mitgenommen. Aber
ich habe eine Litchi-Bionade mitgenommen.
Ja. Ich stimmt dich auch noch, ja. Aber neben was du sagst, der Vergleich, der ist ja auch wieder, also Hanebüchen, du. Er hat aber ins ganze Konstrukt zu diesen 6 Minuten gepasst, einfach noch diesen Vergleich noch drauf zu hauen.
Anderer Vergleich oder anderer Punkt war Evert Lien, der da war. Im Gegensatz zu Evert Lien sind sie kritisch. Ich glaube, hier fängt die Satire an. Das nächste, warum schaut ihr euch das nicht an? Also dieser Vorwurf gegenüber dem VAR. Naja, nicht jede Szene ist gleich, ne? Also auch wenn man das manchmal nicht versteht, warum manche Szene, jetzt werde ich zum Fürsprecher des VAR, manche Szene wirkt, als wäre das Gleiche, was man am Tag davor gesehen hat. Am Tag davor hat der Schiedsrichter A entschieden, heute entscheidet er B. Es ist leider nicht so leicht. Jede Spielsituation ist ja anders. Und das versteht man vielleicht auch nochmal viel besser, wenn man direkt mal an diesen Monitoren sitzt und sieht, wie ist der Spielverlauf, wo kommt das her, wie steht ein Verteidiger zum Ball? Hat er Orientierung zum Ball? Ist er weggedreht? Und keine Ahnung, da gibt es so 1000 Parameter, Und ich würde mich, ohne das jetzt so gesehen zu haben, im Nachhinein würde ich mich schwer tun, darüber zu urteilen.
Ja, absolut, ja. Ich meine, sie hätten ja hingehen können, hätten ihre kritische Meinung vorher schon sagen können, hätten überbleiben können und könnten jetzt im Nachhinein nochmal draufschlagen. Das wäre halt irgendwie fairer gewesen, auch den vorher gegenüber, dass sie es erst anschauen und dann pöbeln.
Nächster Punkt, der mir sehr übel aufgestoßen ist, war die Beleidigung der Leute, die da im Kölner Keller, im sogenannten Kölner Keller, im VAC arbeiten. Arschgeigen aus dem Keller. Also ich finde, das sind so Begriffe, wo ich sagen muss, geht's noch? Also wirklich, wollt ihr wirklich nur noch Satire sein oder wollt ihr ernsthaft über Fußball reden, wenn ihr so über Menschen redet? Also möchte man selber so genannt werden? Arschgeige vom Mikrofon oder so? Und ich finde Leute, die sich, also hier geht es ja auch permanent um so ein Fußballkulturding, die Traditionalisten gegen die Moderne. Also ich will nur mal festhalten, ich glaube, Philipp Köster ist mit dem Verkauf von 11 Freunde, er ist zwar da noch Chefredakteur, ist er, glaube ich, zum Millionär geworden. Arndt Zeigler ist ein sehr prominenter WDR-Moderator, hat einen Podcast, geht live auf Tour. Ich glaube, der moderne Fußball trägt Blüten wie zum Beispiel die 11 Freunde oder Arndt Zeigler. Sowas hat es früher ohne den modernen Fußball nicht gegeben. Und ehrlich gesagt, da beißt sich nochmal die Katze in den Schwanz und man beißt auch so ein bisschen in die Hand, die er entfüttert. So, ich habe jetzt leider nicht genügend Phrasenschweine hier. aber ich finde, das ist einfach eine Unverschämtheit. Wie kann man so über den modernen Fußball reden, wenn man selber ein Teil davon ist?
Ja, absolut.
So, dann das nächste, das hat Arndt Zeigler dann wiederum vorgebracht. Er meinte, es ist ja nicht so, dass wir eine Chaos-Liga in der dritten Liga haben, wo es den VAR nicht gibt. Stimmt, ich habe auch nicht von Tumulten geredet, dass da dauernd Fehlentscheidungen stattfinden, aber gut, es gibt keine Torlinientechnologie, das hätte dieses eine Tor bei 1860 verhindert, oder nicht Tor verhindert. Aber jetzt am Wochenende haben wir ja das Spiel gehabt. Ich glaube, Saarbrücken gegen Aue war das?
Saarbrücken gegen Dortmund 2.
Ah, Dortmund 2, genau. Dortmund 2. Wo Saarbrücken ein Tor bekommen hat, was abseits war. Das 2:1. Und damit hat Saarbrücken jetzt die Relegation zur zweiten Liga erreicht. Und das muss ich sagen, ich würde kotzen, wenn ich vorher sowas wie Arndt Zeigler und Philipp Köster gesagt hätte und dann passiert sowas. Ich würde mich schämen, ich würde zu Boden fallen, ja, vor Scham, wenn, also das kann nicht sein, Rolf.
Wobei man ganz klar sagen muss, Saarbrücken hat auch ein Unentschieden gereicht. Also dadurch, dass Cottbus ja verloren hat, wären sie auch mit einem Unentschieden vor Cottbus gewesen und das hätte also so gereicht. Aber klar, so ein Abseits-Tor, was halt irgendwie jeder andere gesehen hat, dass es Abseits war, schwierige Geschichte. Und da hätte in dem Moment der VAR wahrscheinlich geholfen und hätte gesagt, okay, das passt so nicht. Ähnlich wie das Tor halt für 1860 München, was nicht gegeben wurde, was ja jeder andere auch gesehen hat. Außer als Schiedsrichter gespannt.
Ja, und da muss ich sagen, das beweist doch sehr, dass wir dann mit grausamen Fehlentscheidungen leben müssen, dass vielleicht eine Mannschaft am Ende auf Platz 4 landet. Jetzt in dem Fall, klar, Cottbus hat nicht gewonnen, aber stellen wir vor, sie hätten unentschieden gespielt, da hätten sie 53 Punkte gehabt und das Torverhältnis wäre gleich gewesen und wer hat dann die meisten erzielten Tore? Cottbus. Dann wäre Cottbus Dritter gewesen. Also ganz im Ernst, ich finde, das ist doch das Paradebeispiel dafür, dass der VAR eine sinnvolle Geschichte ist und mir fällt jetzt gerade auch keine Geschichte ein, wo der VAR eine Mannschaft in den Abstieg geschickt hat oder jemanden zum Meister gemacht hat, der es nicht verdient hat. Fällt euch was ein?
Nee. Wir haben ja auch gesagt, die Fehlentscheidungen, wo sie danach noch korrigieren, sind ja eigentlich fast gegen null mittlerweile oder relativ gering. Ja. Also es macht es dann im Endeffekt schon irgendwie ein bisschen fairer.
Moment, Hertha BSC meldet sich gerade zu Wort.
Naja, wir haben ja wirklich das perfekte Beispiel gehabt, wo man kann mutmaßen am Ende, ob die Saison anders gelaufen wäre, wenn wir halt den Elfmeter bekommen hätten gegen Bayer Leverkusen, wo halt auch wieder jeder gesehen hat, das war ein ganz klares Handspiel und der Schiedsrichter gesagt hat, nein, und der DFB ja auch ganz lange gesagt hat, nee, passt alles, und dann irgendwann doch zurückrudern musste und sagen musste, ja, war doch ein Handspiel. Ne? Und bei dem Spiel, ne, wer weiß, wie die Saison dann gelaufen wäre, aber alles Hypothese.
Absolut, absolut. So, und um nochmal ein bisschen aufzulockern, das Thema, gestern in der Schlange bei Hertha gegen Hannover stand hinter mir ein Fan des ersten FC Saarbrücken, und ich unterhielt mich gerade mit meinem Vater über den Besuch im VAR und sagte, ja, dritte Liga, da ist ja gestern auch Abseitstor gegeben worden, was nicht hätte zählen dürfen in Saarbrücken, und war da ich würde mal sagen, er hatte schon ein Bier mindestens getrunken, rief dann, Saarbrücken, was hast du denn hier gegen VAR? Scheiße, VAR. Ich so, ja, aber du hast doch jetzt davon profitiert. Nee! Und jetzt kommt's. In der dritten Liga gibt's kein Abseits. Da fragt man sich wirklich, ob dieser Fehler des Schiedsrichters die Falschen in die zweite Liga unter Umständen spürt. Aber gucken wir mal. So, dann gab es noch diese Geschichte, da wurde ja Fabian Michel nicht namentlich erwähnt, aber sie wurde erwähnt, Benny.
Ja, weil sie hat ja auch in der Woche davor das Spiel unter Haching gegen Bielefeld, Philipp Kösters Herzensverein, gepfiffen. Vielleicht hat er es eben deswegen nochmal extra betont. Naja, er hat sie nicht namentlich erwähnt, er hat von einer Schiedsrichterin gesprochen. Und er hat so schön gesagt, ja, da keift eine Schiedsrichterin die Spieler an. Ja, ich glaube, zu einem Schiedsrichter würde der das Wort keifen nicht nutzen. Vermute ich schwer.
Also finde ich, kann man jetzt mal sagen, ist durchaus mal, man könnte darüber reden, ob das nicht eine sexistische Bemerkung ist gegenüber Fabian Michel.
Könnte man durchaus auch, ja, durchaus.
Also
ja.
Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand sagt, der Schiedsrichter hat den Spieler angekeift. Also Frauen keifen offenbar. Und das ist, weiß ich nicht, ob das so mit den Werten, die sie sonst propagieren, sonst so, also so allgemein übereinstimmt. Und ich muss auch wirklich sagen, es fällt mir ein bisschen schwer, auch jetzt da über so Podcast-Kollegen tatsächlich mal so viel Sendezeit herzugeben, auch öffentlich das zu sagen. Aber ich finde es halt einfach vollkommen zum Kotzen. Und ich habe das Gefühl, innerhalb ihres Podcasts, da haben die beiden auf jeden Fall mehr oder weniger den Boden unter den Füßen verloren. Also das wird von Woche zu Woche immer schriller. Ich weiß nicht, ob ihr Hörer von diesem Podcast seid.
Zum Glück nicht, aber man muss sich halt fragen, wann haben die beiden sich so radikalisiert?
Im Keller oder in so einer, als Schläfer in Hamburg vielleicht. Ja, kann sein. Ja, oder irgendwo anders sich getroffen.
Auf dem Rooftop in Berlin wahrscheinlich.
Oder in Bremen, wer weiß. Aber ich finde, das ist jetzt nochmal der Punkt bei Fabian Michel. Es ist jetzt nicht so, dass Fabian Michel in den letzten Wochen eine sorglose Zeit hatte, nachdem sie sexistisch beleidigt wurde von Essener Fußballfans, nenne ich sie mal, die jetzt, wo jetzt auch der Verein mit 20.000 Euro, wie ich finde, viel zu gering bestraft wurde, wovon, glaube ich, 6.500 Euro für gewaltpräventive Maßnahmen bis zum Ende des Jahres eingelöst werden sollen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Diese Klammer möchte ich jetzt nicht so weit aufmachen, nur sagen, es ist jetzt gerade so, dass Fabian Michel wieder anfängt, Fußballspiele in der dritten Liga zu pfeifen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für sie eine sehr, sehr schwierige Zeit war, auch damit umzugehen, mit sexualisierter Sprache und Gewalt konfrontiert zu sein. Und jetzt hauen die beiden so ein Ding raus. Ich weiß, dass das nicht alle in meinem Umfeld bisher so in Wallung gebracht hat, dieser Punkt mit, sie keifte die Spieler an. Aber für mich war das sofort klar. Das ist so, darüber redet man gar nicht. So, das nimmt man so hin, dass so eine Sachen einfach gesagt werden. Ich finde, wir sind jetzt im Jahr 2025 eigentlich deutlich weiter und müssen nicht zu so einer Sprache greifen, wenn wir über Frauen im Schiedsrichterwesen sprechen.
Sollte man meinen, ja.
Am Ende bin ich der Meinung, Schiedsrichter, Schiedsrichterin, das ist in dem Moment ein Job auf dem Feld. Und ob das jetzt ein Mann, eine Frau divers macht als Job, es muss die gleiche Sprache angewendet werden, weil es ist der Job, um den es geht und nicht um die Person, die da ist. Oder das Geschlecht der Person.
So, der letzte Punkt, bevor wir diesen Komplex dann mal abschließen. ist nochmal ein Zitat von Nick Hornby, was Arne Zeigler am Ende bringt, dass der VAR uns Fans abtrainiert hat, sich spontan zu freuen. Ich verstehe, was er meint, aber ehrlich gesagt, wenn ich in ein Fußballstadion gucke, da fällt ein Tor, freuen sich alle Leute und zwar sehr spontan.
Die meisten auf jeden Fall, ja.
Also ich sehe niemanden, der sagt, na, ich jubel mal lieber noch nicht. Aber ich habe auch schon Bilder gesehen, wo ein VAR-Entscheid die Leute zum Kochen gebracht hat. Und zwar im positiven Sinne. Also Spiel Leverkusen gegen Köln, Pokal. Da entscheidet dann der VAR pro Leverkusen, dass Leverkusen da kein Tor kassiert. Köln war in der Verlängerung kurz vor Schluss nochmal im Abseits. Hätte das 2-2 geschossen. Und dann hat der VAR das zurückgenommen. Und in Leverkusen brachen alle Dämme. Also ich meine, Emotionen ist doch noch weiterhin da. Ich weiß nicht, wo in den letzten 7 Jahren ein Stadion nach dem Sieg mit gesenkten Köpfen die Leute nach Hause gegangen sind. Du bist ja öfter im Stadion als wir alle zusammen, Rolf. Wie erlebst du das?
Also ich für mich selber habe tatsächlich manchmal Momente, wo ich mich eigentlich nicht direkt nach einem Tor freuen kann, weil ich mir nicht sicher sein kann, ob das jetzt wirklich gilt oder nicht. Aber am Ende ist die Freude da, ne? Also, oder halt der Ärger, ne? Je nachdem, ob das Tor gegeben wird oder nicht. Emotionen sind da. Die Frage ist, sind sie halt noch so frei da wie früher? Aber Emotionen wirst du beim Fußball immer haben.
Aber kommen wir da nicht auch, wie gesagt, sprachlich wieder, wenn du sagst, man ist nicht mehr so frei, sich zu freuen, kommen wir da nicht in eine Diskussion rein, wo wir uns permanent irgendwie durch Staat, durch dies und das bevormundet fühlen und dass das vielleicht auch die falschen Leute wiederum stärkt, wenn man das so artikuliert?
Finde ich tatsächlich nicht. Also nein.
Ja, Benni, wie war das denn am Wochenende bei euch in Mainz? Da habt ihr 6 Tore geschossen. Das Spiel ging 2-2 aus. Oder? War doch 2-2, ne?
2-2, ja.
2-2. wie ging es denn da so mit deinen Emotionen vor Ort?
Puh, wo fange ich da an? Hey, so ein Spiel habe ich echt in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt und ich habe schon viel Fußballspiele gesehen, entweder im Fernsehen, im Stadion oder bei meinem Heimatverein. Aber so ein Spiel von der ersten Minute, also ich fange mal an in der Früh, ich war komplett tiefenentspannt, bin ins Stadion gegangen, war entspannt, na, wir kommen heute nach Europa. Dann geht's Spiel los, Mainz 05 legt los wie die Feuerwehr. Ich glaube, die ersten 5 Minuten schon 3 Riesenchancen gehabt und dann fällt tatsächlich irgendwann ein Tor. Das ganze Stadion jubelt, eskaliert, es war so laut wie schon ewig nicht mehr, wo ich es noch nie erlebt habe. VAR, zurückgenommen. Leicht im Abseits gestanden. Okay, durchatmen. Weiter ging's. Dann was weiter? Ja, genau, dann noch ein Tor, aber diesmal wieder Abseits, war allerdings klar, habe ich im Stadion dann gleich gesehen. Trotzdem hat man erstmal gejubelt. Könnte doch sein, dass es gezählt hätte, war aber nicht dann so. Und dann ging es weiter, noch ein Tor gefallen und wieder der VAR eingeschaltet worden, weil der Leverkusen Torwart Radetzky schon die Hand am Ball hatte, also ist wieder zurückgenommen worden. Und jeder, nein, es kann
in dem Moment haben wir beide auch schon miteinander immer fleißig hin und her geschrieben und ich saß vom Fernseher, du im Stadion hast natürlich nichts mitbekommen. Ja, kann man durchaus dann kritisieren, dass man davon nichts erfährt, was da genau geprüft wurde. Aber ich habe dir immer dann getickert, alles in Ordnung. Also, Deutsch 2, check vorbei.
Ich hatte Vertrauen in den VR, dass es passt an dem Tag. So um mich rum, der ein oder andere nicht, der hat dann ziemlich geledert. Aber ich bin ganz ruhig geblieben. Aber es war trotzdem 3-mal Emotionen spontan. Und ich meine, die Emotionen sind ja trotzdem geblieben, weil es ja alles weiterging. Und das Spiel war einfach so brutal. Und irgendwann hat dann doch das 1-0 geklappt. Und dann, da war ich allerdings erst im ersten Moment, okay, warten wir mal ab. Aber eigentlich habe ich gesehen, es war alles korrekt und dann ging trotzdem der Jubel nochmal los dann, ja. Ja, es war sehr, sehr wild, das Ganze, die erste Halbzeit.
Aber wie war die Stimmung dann allgemein im Stadion am Ende? Also ist man dann trotzdem mit dem Gefühl nach Hause gegangen? Eigentlich sind wir nicht benachteiligt worden?
Ja, ich glaube, viele haben sich schon benachteiligt gefühlt. Ich habe mir dann schon öfter anhören dürfen. Und wir haben ein paar Spätzle haben geschrieben, ey, was haben die in dem Kölner Keller gemacht? Warst du mit dem Saufen oder was da unten? Also viele haben schon gesagt, ja, wir eigentlich haben sie 6-2 weggeklatscht. Und vom Gefühl her war es eigentlich auch so, auch wenn am Ende dann 2-2 auf dem Tablett stand.
Ja, aber man hat sich am Ende dann doch gefreut, ne, dass das Mainz in der Conference League spielen wird. Darüber reden wir gleich auch weiter.
Ja. Aber warte mal, es war ja noch eine vierte Entscheidung ja auch noch mit drin, kurz vor Schluss in der Nachspielzeit. Als Stefan Bell ein Tor geschossen hat, hat er ja nochmal gecheckt, weil er leicht die Hand dran war. Also viermal der VAR eingegriffen an dem Tag. Nein, eigentlich fünfmal, den Elfmeter haben wir auch noch bekommen durch VAR-Entscheid. Also war schon lustig.
Also die vier Leute da vor den Screens hatten auf jeden Fall alle Hände voll zu tun. Die waren dann, glaube ich, auch froh, dass das Spiel vorbei war.
Ich glaube, bei Herrn Jöllenbeck und seinen Kolleginnen war dann diesmal der Puls doch etwas höher.
Ja, aber beweist, wenn's ohne VAR wäre das Spiel vielleicht 6-3 ausgegangen und davon wären vier Tore nicht richtig gewesen. Ob das die Leverkusener so toll gefunden hätten, stell dir mal vor, es wäre da jetzt noch um die Meisterschaft gegangen.
Ja, ich wollte sagen, ich hätte ja auch nicht gewollt, wenn auf dem anderen Platz Leipzig zum Beispiel die vier Tore bekommen hätte und die wären dadurch an uns vorbeigezogen, hätte, glaube ich, auch keiner geil gefunden in Mainz.
Absolut. Ich würde sagen, diesen Anzeigler Philipp Köster Komplex beenden wir an der Stelle jetzt mal hochoffiziell und ich würde sagen, es sollte sich jeder mal sein eigenes Bild machen, wie gut sie das finden und ob man nicht, und das ist jetzt ein bisschen intensiv, ob man nicht noch ein bisschen sachlicher über den VR sprechen könnte. Rolf, du hast dir lange Gedanken gemacht über einen möglichen Song der Woche. Wer ist es denn bei dir?
Also der reicht bei weitem nicht an eure Songs an. Ich wähle da tatsächlich den HSV, die sich am letzten Spieltag in Fürth noch eine Niederlage einfangen und sich von Köln noch abfangen lassen, vom Meistertitel quasi in der zweiten Bundesliga. Das kann man halt besser machen. Ne? Vor allem, weil Köln ja theoretisch auch noch hätte Vierter werden können. Ne? Also verliert Köln, gewinnt Elversberg, gewinnt Paderborn, ist Köln plötzlich Vierter und jetzt sind sie plötzlich Meister. Ne?
Also. Gut, aber das war jetzt, das HSV-Spiel hat bis auf die Platzierung keinen Einfluss gehabt, aber natürlich ist es schon schön, etwas in den Himmel recken zu können.
Also auch die Zweitligameisterschaft, glaube ich, ist nochmal so eine Sache für sich und ich meine, die kann man auch in den Trophäenschrank stellen. Ne? Und da muss sich der HSV schon die Frage stellen lassen, warum sind sie das eventuell mit dem nötigen Ernst nicht angegangen, das Ganze? War vielleicht noch zu viel Feierlaune da?
Zu viel Ibiza?
Vielleicht. Ja.
Aber der HSV, ich würde jetzt mal wetten, wenn wir 10 HSV-Fans ansprechen, 9 ist das scheißegal und sagen, Hauptsache wieder erste Liga und einer sagt, naja, stimmt, hätte man so ein bisschen ins Zeug legen können.
Ich glaube, die Freude des Aufstiegs wird bei weitem überwiegen.
Dann kommen wir doch jetzt mal zum Komplex Bundesliga. Und zwar gehören jetzt der HSV und Köln wieder dazu. Ein Team nach 7 Jahren, ein Team nach einem Jahr. Und ich habe mich gefragt, gehören diese beiden Clubs in die Bundesliga, bloß weil sie aus Großstädten kommen, lange in der Liga waren und sogenannte Traditionsclubs sind? Weil irgendwie geht der Satz mir persönlich ein bisschen zu leicht über die Lippen, die gehören in die Bundesliga. Benni, wie siehst du das als Mainz-Fan?
Ja, ich meine, natürlich ist schon so, dass die aus großen Städten kommen und eine sehr lange Tradition haben. Waren ja auch beide schon mehrmals deutscher Meister. Ja, aber für mich gehört in die Bundesliga, wer es halt sportlich schafft. Und das hat der HSV halt die letzten 7 Jahre nicht geschafft. Dieses Jahr haben sie es geschafft. Köln, ja, ist halt mittlerweile eine Fahrstuhlmannschaft. Also die haben schon so die Berechtigung, dass sie das oben mitspielen können. Ja, haben auch ein großes Publikum, große Fanbase. Auch immer gute Stimmung. Also ich finde es schon in Ordnung, dass die beiden da sind.
Köln hat seit 1998, also jetzt 7 Abstiege erlebt, 7 Aufstiege erlebt. Also ihr müsst jetzt nochmal 28 Jahre sehen. In 27 Jahren waren sie also in mindestens 14 Jahren in Aufst- und Abstiegskämpfe verwickelt. Muss man da vielleicht auch mal sagen, weil ich meine, Köln ist ja auch mal nicht aufgestiegen in die Bundesliga. Also sagen wir mal, 15 von 28 Jahren waren sie eigentlich immer im zweiten Liga-Niveau. Muss man da vielleicht auch sagen, naja, eigentlich sind sie gar nicht mehr so die große Nummer, für die sie sich immer noch halten. Und eigentlich haben so Vereine wie, man muss es jetzt, es tut ein bisschen weh zu sagen, Augsburg, Hoffenheim, Mainz, Wolfsburg, denen einfach längst den Rang abgelaufen.
Ja, haben sie ja, ja. Vor allem halt die Vereine, wo du halt aufgezählt hast, haben halt relativ kleine Mittel im Vergleich teilweise. Oder von der Größe her. Und die haben allerdings halt auch ein ruhiges Umfeld. Ich höre selten, dass irgendwie in Augsburg oder so der Baum brennt, dass es da rund geht. Und in Köln und in Hamburg halt mit der Presse halt. Und mit den vielen, vielen großen Gesichtern, die da mitsprechen. Und jeder weiß es noch besser als der andere.
Ich zeig mir gerade auf der Tabelle nochmal das Vereinswappen von Union Berlin. Ironie der Geschichte, ne? Dass ausgerechnet du das machst. Aber ja, auch noch so ein Verein, ne? Kleines Umfeld, kleines Stadion, saubere Arbeit. Man kann jetzt von Union Berlin halten, was man will, aber trotzdem ist es halt kontinuierlich aufgebaut. Und das ist jetzt das sechste Jahr Bundesliga gewesen, oder Rolf?
Das müsste hinkommen, ja.
Ja, also 2019 war der Aufstieg. Ja, sechs Jahre Bundesliga, das musst du auch erstmal halten. Da gibt es ja andere Vereine, die in der Zwischenzeit aufgestiegen sind und wieder abgestiegen sind, von denen man dachte, naja, die könnten sich ja da mal halten. Und das schwierige zweite Jahr und so weiter, was da immer so gesagt wird. Ja.
Ich persönlich glaube tatsächlich, dass so verhältnismäßig kleine Vereine es gegebenenfalls auch einfacher haben. Wenn ich jetzt nach Heidenheim gucke, die konnten halt quasi aufbauen. Die hatten einen quasi Geldgeber, konnten ruhig arbeiten und haben dann vielleicht auch nicht die Hypothek von Fans mit einer Erwartungshaltung, nicht die Hypothek von einem zu großen Stadion, was sich nicht füllen lässt. Ich glaube, das macht mittlerweile auch einiges aus. Auch in Elversberg jetzt. Kleines Stadion, ruhige Ecke, die haben halt auch wieder die Chance, in Ruhe zu arbeiten. Ne? Das macht, glaube ich, viel aus. Oder man hat halt einen großen Geldgeber hinter sich, wie Wolfsburg oder Leipzig.
Mhm. Gerade Heidenheim, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Also eigentlich aktuell das beste Beispiel, wenn du halt erstmal lange am Trainer festhältst und nicht bei 5 Niederlagen am Stück an dem Trainer wieder rüttelst. Elversberg auch, ich glaube, Horst Steffen ist jetzt, glaube ich, 5 Jahre am Stück dort Trainer. Klar, das sind keine traditionellen Bundesligisten, die da immer waren. Aber ab wann ist man denn eigentlich, also ich meine, Wolfsburg ist jetzt seit 1997 durchgehend in der Bundesliga. Ab wann hat man denn sich den Status erarbeitet, dazu zu gehören, zu den Traditionsvereinen, Benni?
Das musst du die Fenster der Thron, die immer predigen, ja, Traditionsvereine hier, Traditionsvereine da. Ich meine, Wolfsburg, wenn du auf die Vereinshistorie gibst, die gab es ja auch schon deutlich länger, nur weil sie halt mal nur zweite Liga waren und dann wieder Oberliga. Also es, ja, die Vereine gibt es ja trotzdem länger und die sind ja, haben ja auch ihre Daseinsberechtigung und eigentlich von der Vereinsgeschichte, ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt sagen? Wann ist man ein Traditionsverein? Ich glaube, ich kann dir die Frage nicht beantworten.
Also ich finde den Begriff Traditionsverein verständlich, aber ich finde ihn blöd, weil er schließt ja auch immer wieder, ist ja ein ausschließender Begriff, jemand, der keine Tradition hat. Aber wir gucken hier gerade nochmal auf das Gründungsjahr vom VfL Wolfsburg. Die werden dieses Jahr, wenn ich mich jetzt richtig rechnen, 80 Jahre alt. Klar, sie sind nicht immer die ganze Zeit unter der oder gepowert worden von Volkswagen. Das stimmt auch, genauso wie Hoffenheim. Die wurden auch nicht immer von SAP gepowert. Klar ist natürlich da der Geldfluss der Grund, warum sie es da hochgeschafft haben. Aber es soll ja auch Vereine geben, die viel Geld haben und gleiche Mittel haben oder mehr Mittel haben und es einfach nicht schaffen, in irgendeinem Umfeld in Ruhe was aufzubauen. Jetzt steigt ja am Donnerstag in 3 Tagen das erste Relegationsspiel zwischen Heidenheim und Elversberg. Ist jetzt nicht die Partie, wo alle anfangen zu sabbern, mit großer Erwartung. Endlich steigt diese Partie. Aber trotzdem, gibt es bei euch dennoch eine gewisse Vorfreude auf diese Partie?
Absolut nicht, nein. Also das ist halt wirklich so ein Duell, glaube ich, wo der Fußballfan als solches wahrscheinlich nicht so groß hingucken möchte, weil es sind halt verhältnismäßig kleine Vereine, kleine Stadien. Ich glaube, das wird nicht so den Anklang finden. Also die Frage ist ja auch, ob der DFB dann, die DFL das vermarktet kriegen groß. Also wer international holt sich jetzt irgendwie einen Game Pass, um sich dieses Spiel anzugucken? Also ich glaube, das wird jetzt nicht so angenommen werden, das Spiel.
Ist definitiv eine Nerd-Party, kann man durchaus sagen. Also das werden total schlechte Einschaltquoten werden. Und das ist natürlich nichts, was prickelt. Heidenheim gegen Elversberg klingt wie Handball zweite Liga. Keine Frage. Aber dennoch sind es total sympathische Trainer mit sauber arbeitenden Menschen. Und warum schlägt trotzdem das Pendel immer wieder in die Richtung, interessiert mich nicht?
glaube, sauber arbeitende Trainer sind jetzt nicht so das Kriterium für die meisten Leute. Also ich glaube, das ist dann, wie du gesagt hast, eher so eine Nerd-Geschichte. Was halt, sag ich mal, so den neutralen Fußballfan jetzt halt nicht, nicht hinterm Ofen hervorlockt. Also die meisten wollen, glaube ich, große Namen haben. Und das hast du halt mit Heidenheim und Elversberg nicht.
Und im Saarland sieht man das, glaube ich, doch nochmal ganz anders. Endlich mal wieder Bundesliga möglich. Nicht nur der Typ gestern hinter mir an der Schlange, wo es keinen Aufstieg gibt, da Saarbrücken, keinen Abseits.
Gegebenenfalls gibt es ja auch dann das Saarland-Duell, falls Elversberg nicht aufsteigt und im Gegenzug dann Saarbrücken aufsteigt, hast du plötzlich in der zweiten Liga dann das Saarland-Duell. Ne?
Benni, und du?
Also von dem Namen her ist natürlich nicht der große Reißer, aber ich finde halt auch, die haben halt die letzten Jahre sehr gute Arbeit gemacht. Die haben halt die Berechtigung, dass sie dort sind, wo sie jetzt sind. Und ich werde es mal auf jeden Fall angucken. Also die Vorfreude ist zumindest deutlich größer als auf die Club-WM.
Ich glaube, da schlagen wir jetzt mal alle ein. Also ich kann nur von mir sagen, ich freue mich tatsächlich auf die Partie, weil das ist sicherlich keine Partie, wo am Ende irgendwelche schwarz gekleideten Leuten mit Sturmkappen auf dem Zaun sitzen und den Platz stürmen, wenn ihre Mannschaft nicht in der Liga bleibt oder aufsteigt. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der sagt, RB-Fußball will ich haben, dass da nur Familien in Stadion gestreichelt werden. Das darf gerne auch mal ein bisschen rau zugehen, ja, und laut und so. Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz schön, jetzt mal eine Partie zu haben, wo ich mir nicht die Sorgen machen muss, dass dann die Fans wieder durchticken, weil sie denken, sie gehören per keine Ahnung, Definition in die Bundesliga. Schaust mich so an, Rolf.
Na, ich bin jetzt tatsächlich auch beim Gedanken, was Elversberg dann so mit dem Stadion macht. Wir sind ja jetzt gerade immer noch dabei, auszubauen. Die sind, glaube ich, jetzt fast fertig mit der Eintribüne oder sind sogar, glaube ich, jetzt irgendwie fertig.
Warst du da?
Ich war tatsächlich schon zweimal in Elversberg. Schlecht erreichbar, das ist für mich übrigens auch ein Kriterium, was man endlich mal mit einfließen lassen muss bei der ersten und zweiten Bundesliga. Erreichbarkeit. Also es kann nicht sein, dass ich ein Stadion mit öffentlichen Verkehrsmitteln quasi nur mit einer halben Weltreise erreichen kann. Also Elversberg hat ja nicht mal einen eigenen Bahnhof. Du musst mit einem Shuttlebus vom Nachbarort aus Neunkirchen oder aus St. Ingbert zum Stadion gebracht werden. Mit dem Auto fährst du direkt von der Autobahn runter, Parkplatz fertig. Aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Elversberg ein Graus. Und wenn ich jetzt überlege, dass da 2000 Bayern-Fans zum Beispiel nach Elversberg fahren, weiß ich jetzt nicht.
Wäre es eine Möglichkeit, dann in den Ludwigspark nach Saarbrücken auszuweichen für gewisse Spiele?
Ich glaube, das wird Elversberg nicht wollen.
Mhm. Aber von der Kapazität her und auch so, also ich meine, für die zweite Liga sind sie ja zugelassen. Weißt du, ob sie mit Ausnahmegenehmigung dabei sind?
Bisher schon, aber ich glaube, durch den Ausbau haben sie zumindest genug Kapazität. Aber ich glaube, Saarbrücken ist auch kein Thema für Bundesliga, weil die haben ja nicht mal eine Drainage im Stadion.
Oh, da gab es ja mal was.
Da sind so einige höherklassige Vereine ausgerutscht in Saarbrücken.
Aber wenn du schon da warst, dann beschreib uns doch mal diesen uns doch wahrscheinlich den meisten sehr fremden Ort Elversberg. Was ist das?
Also ich glaube, im Ort gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Also das sind nämlich so drei Häuser. Hügelige Gegend auf jeden Fall. Stadion am Ende klein, aber fein, würde ich schon sagen. Ist halt auch so in den Hügel reingebaut, weil es natürlich alles uneben da ist.
Aber ist das nicht schön, sowas auch mal zu haben, dass man eben nicht immer quasi dass man quasi ins Stadion getragen wird, weil die Anschlüsse so toll sind? Ist das nicht ein bisschen, klingt jetzt verrückt, aber ist das nicht ein bisschen wieder der alte Fußball, wie wir ihn lieben gelernt haben, dass das alles so ein bisschen kaputter ist, alles ein bisschen schwieriger ist? Muss es immer so High-End-Anschlüsse und muss es das sein?
Also ich glaube, wenn man regelmäßig auswärts zu Spielen fährt, dann möchte man, glaube ich, schon auch eine gute Anbindung haben, weil es ist ja auch ein großer Aufwand, den man als Fußballfan da auf sich nimmt. Und wenn ich überlege, dass ich auf einem Sonntag um 13.30 Uhr in Elversberg sein muss und dann 7 Stunden hin und 7 Stunden wieder nach Hause brauche, ist dann schon schwierig. Vor allem, wenn man auf die Deutsche Bahn angewiesen ist, dann werden vielleicht aus 7 Stunden plötzlich 8. Und wenn ich dann um Mitternacht losfahren muss und dann vielleicht auch erst um Mitternacht wieder zu Hause bin, das ist schon echt ein Aufwand. Ne? Und da unterschätzen, glaube ich, viele auch, was Fußballfans auf sich nehmen, wenn sie halt ihre Mannschaft unterstützen, auswärts.
Wie wird man dem dann her, deiner Meinung nach? Was könnte man tun? Dem Verein nicht in die Bundesliga lassen, deswegen?
Auf jeden Fall dafür sorgen, dass entsprechende Mobilitätskonzepte halt zum Tragen kommen. Also in Elversberg ist es zum Beispiel aktuell so, dass die Busse auch nicht den kürzesten, direktesten Weg zum Stadion fahren, sondern Umwege, weil wo die Anwohner sich belästigt fühlen, dann durch diese Shuttlebusse, die dann vor und nach dem Spiel durchfahren. Und da sag ich, wenn ich einen Verein in der ersten oder zweiten Bundesliga haben will, dann muss ich halt auch mit sowas leben. Also dann muss ich halt ansonsten sagen, okay, Verein, komm weg hier, baut euer Stadion woanders oder steigt wieder ab. Aber wenn ich das eine will, muss ich auch das andere irgendwie mitnehmen.
Also kommt jetzt der sportliche Erfolg für Elversberg, höre ich da ein bisschen raus, auch zu früh?
Es könnte sein, ja.
Benni, wie ist es in Mainz nochmal? Da muss man da auch ein bisschen fahren, bis man zu eurem Stadion kommt.
Ja, vom Bahnhof ist ein Shuttlebus, fährst du 5 bis 7 Minuten fährst du hoch und es gibt noch ein paar andere Park-and-Ride-Parkplätze, also du kannst eigentlich auch nicht bis vor Stadion hinfahren, nur sei denn, du hast eine VIP-Berechtigung, dann darfst du direkt vorne hinfahren, ja. Mhm. Das ist auch schon ein bisschen außerhalb vom Stadtzentrum.
Was meinst du, wie lange die Fans von, sagen wir mal, Hoffenheim bis zur Alten Försterei brauchen, bis sie dann schließlich da im Stadion angekommen sind? Mit inklusive Zugfahrt und so weiter.
Also kommt ein bisschen drauf an, wo sie wohnen, weil
Sinsheim.
Naja, gut, da ist das Stadion, aber die Fans fahren ja teilweise zum Beispiel auch bis in Heidelberg dann vom Stadion weg.
Dann im Heidelberg, meinetwegen.
Na gut, von Heidelberg aus geht's schnell, weil da fährt ja direkt der ICE zum Teil auch nach Berlin hoch. Also das geht dann schon.
Man?
Ich glaube so 5 Stunden.
5 Stunden, okay. Und dann vom Hauptbahnhof bis zur Alten Försterei brauchst du?
Ich glaube, ich fahre es nochmal eine Stunde.
Und wie lange musst du dann vom Bahnhof noch laufen?
Ja, 10 Minuten.
Da rennst du aber.
Na.
Da bist du schon, da joggst du mindestens. Also du brauchst schon deine Viertelstunde vom Bahnhof Köpenick bis zur Alten Försterei. Und zum Auswärtsbereich ist ja auf der anderen Seite auch noch, diagonal gegenüber, bist du nochmal 5 Minuten länger unterwegs. Und musst auch noch anders anreisen, weil du ja dann meistens auch noch getrennt wirst. Also ich will nur sagen,
als Gästefan reist du auf jeden Fall über Oberschöneweide an.
Oberschweineöde?
Genau.
Ja. Aber ich will nur sagen, also es ist eine Perspektivfrage, ne? Für die Leute, die nach Elversberg wollen, das ist so voll weit und so. Aber andersrum, wenn du jetzt so nach Köpenick, also allein schon vom Hauptbahnhof nach Köpenick, ist schon ein Ritt. Bist du also locker nochmal eine Stunde on top drauf, bist du bei dir, bis du im Stadion stehst. Ist auch 6 Stunden unterwegs, wenn die Verbindung klappt.
Ja, aber in Berlin kannst du ja wenigstens was erleben. Also da kannst du dann noch das ganze Wochenende bleiben und kannst ja noch ein bisschen was angucken. Da hast du ja noch Geschichte und alles. Was hast du denn
in Elversberg gemacht?
Am Ende hin und wieder weg. Also das eine Mal in Saarbrücken übernachtet, also da hast du auch ein bisschen mehr. Und das andere Mal in Karlsruhe übernachtet und dann auch noch das Spiel mitgenommen in Karlsruhe. Aber nach Elversberg eigentlich taggleich wird halt echt schwierig.
Ne? Warst du schon mal in Heidenheim?
Noch nicht bisher. Ich hoffe, eventuell dann nächste Saison, falls sie absteigen, dann habe ich da noch ein Stadion, was ich abhaken kann.
Ja. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube nicht, dass man Elversberg dann die Lizenz nicht geben wird, bloß weil die Busse dann Umweg fahren müssen.
Man sollte sich aber halt schon Gedanken drüber machen. Also ich finde halt einfach die An- und Abreise, gerade weil es ja auch immer heißt, so CO2-Ausstoß, die An- und Abreise der Fans ist da der größte Faktor. Mhm. Dann muss man sich über die An- und Abreise der Fans entsprechende Gedanken machen und muss es halt verbessern.
Absolut, hast du einen Punkt. Die Frage ist, wie viele Gästefans fahren nach Elversberg?
Naja, also ich glaube so 1500 passen rein 1000. In den Gästeblock, also sind es 1500 Leute.
Also ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es gibt jetzt in anderen Stadien deutlich mehr Kapazitäten, wo Auswärtsfans drin stehen können.
Aber das darf ja am Ende nicht das Kriterium sein. Also da muss man ja sagen,
die Frage
man,
ist immer,
man kann
wie,
ja ansetzen.
Wie viele Leute betrifft es, die einen Umweg zum Beispiel da in Elversberg um die Siedlung da rumfahren müssen, damit der Bus da nicht durchfährt?
Genügend am Ende.
Ja?
Okay. Es sind genügend.
Okay. Da hört man jetzt mal den Vielfahrer. Ich bin der Nichtfahrer. Ich bin letztens in München gewesen und von der Innenstadt bis zur Arena in Fröttmanning bist du auch eine halbe Stunde auf jeden Fall von der Innenstadt unterwegs.
Ich finde, am Ende muss das auch ein Thema sein. Also viele Stadien, was jetzt neu gebaut wird, da sind natürlich Kriterien. Also alleine schon Anwohner. Ne? Also Stadion muss halt von Wohnbebauung eine gewisse Entfernung haben, damit die halt auch ihre Ruhe haben. War in Freiburg ein großes Thema, ne? Lärmgutachten, ist es doch weit genug entfernt, ist es nicht weit genug entfernt. Da sind ganz viele Kriterien. Und deswegen sind viele Stadien jetzt mittlerweile halt auf dem Feld draußen. Und da muss man auch gucken. Ich werde halt auch nicht verstehen, warum man dann nicht zum Beispiel eine Straßenbahn im Bus direkt bis vors Stadion fahren lassen kann. Weil das würde dann auch wieder helfen bei der Anreise. Nein, stattdessen sind Parkplätze direkt am Stadion. Also wenn ihr wollt, dass die Leute irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und gemeinsam anreisen, dann baut doch bitte die Straßenbahn bis aufs Spielfeld und haut die Parkplätze 5 Kilometer vom Stadion weg. Ne?
Naja, ich glaube, es ist für beide Gruppen ganz schön, ne? Weil man sowohl Stadion hat mit Parkplätzen dran, als auch eine Trambahn, die da hinfährt. Aber ich glaube, in Berlin, was kostet ein Kilometer Trambahn? Das ist ja für kleine Gemeinden unter Umständen auch nicht so geil.
Aber deutlich günstiger auf jeden Fall als eine U-Bahn.
Das stimmt. 100 Millionen versus 10 Millionen ist es so aktuell in Berlin. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal in die S-Bahn nach Dortmund. Da hat ja doch tatsächlich Borussia Dortmund was Sensationelles geschafft. Von den letzten 24 zu vergebenen Punkten haben sie 22 geholt. Mhm. Eine irre Aufholjagd. Dortmund ist im Laufe der Rückrunde von Platz 11 auf Platz 4 hochgeklettert. Kannst ruhig eingießen, kein Problem. Wir sind ja hier nicht bei professionellen Podcast über Fußball. Darf es auch gerne mal. Kannst du nochmal einschenken, dass wir das hören? Hervorragend, ja.
Kannst du noch ein paar Chips essen? Haben wir auch schon gemacht.
Können wir alle machen. Ja, Nachos habe ich auch mal gegessen. Warst du da nicht auch dabei? Habe ich Nachos gegessen. Genau, also Dortmund jetzt auf Platz 4. Und da habe ich jetzt mal die Frage an dich, Benni. Nervt es, dass der BVB Vierter wurde, weil man vermutlich nicht aus den Fehlern dieser Saison lernen wird und eigentlich am Ende noch belohnt wurde mit der Champions League? Oder ist es umso bemerkenswerter, was Kovac aus dieser Mannschaft gemacht hat?
Ja, also es ist natürlich schon bemerkenswert, weil die Mannschaft war ja am Boden am 20. Spieltag, als wer war drin? Sahin war Trainer, gell? Als sie ihn entlassen haben.
Dann gab es ja noch den Dänen.
Komplett. Ja, genau, da war Svensson, heißt der, glaube ich,
Thulberg.
Auch. Thulberg, okay. Ne, der Verteidiger ist Svensson, gell, von denen.
Genau, auch ein bisschen irre, ne? Auch ein bisschen irre, oder?
Ja.
Da hat mich meine Frau jetzt am Wochenende gefragt, als sie den Spielbericht gesehen hat von Dortmund, spielen da jetzt 14-Jährige in der Mannschaft mit?
Der sieht jung aus.
Der sieht total jung aus.
Keine Ahnung, ich habe kein Gesicht vor Augen.
Ich werde immer älter, vielleicht liegt es doch daran.
Ja, ja. Wirst du auch schon gesiezt mittlerweile, oder?
Mhm. Sobald mir jemand im Bus den Platz anbietet, dann muss ich mir echt Gedanken machen.
Ja, so geht's dahin. Nee, also es ist schon bemerkenswert, was der Kovac aus der Mannschaft gemacht hat, weil die waren ja komplett am Boden, die haben ja ein Spiel schlimmer als das andere. Also das schon. Und ja, wie du sagst, ich glaube auch nicht, dass sie wirklich aus dieser Dings lernen, aus dieser Saison. Weil was hörst du jetzt schon wieder für Gerüchte? Ja, die holen dann den Amiri, wollen sie haben, aus Mainz und noch ein paar andere Bundesligaspieler. Ja, ist einfach wieder die Konkurrenz kaputt kaufen und ohne wirklich darauf zu achten, dass das zusammenpasst.
Aber bei Nadi Amiri, da muss ich auch mal fragen, vergisst der Junge vielleicht, wenn er tatsächlich da hingehen sollte, vergisst er nicht auch ein bisschen, was Mainz ihm jetzt gegeben hat, weil er war ja nicht gerade die heißeste Aktie auf dem Markt, als er dann nach Mainz gegangen ist, und da ist er jetzt einfach zum Leistungsträger geworden, kann jetzt Conference League spielen, klar gibt's in Dortmund nochmal ein paar Euro mehr zu verdienen, aber ich glaube nicht, dass der morgen irgendwie bei der Heilsarmee anstehen muss. Und man sieht ja auch bei Hertha BSC mit Fabian, oder ich nenne ihn heute mal Klaus Rehse, dass man auch bei einem Verein bleiben kann, auch wenn es sportlich attraktivere Pakete gibt.
Ja, der Klarte, denke ich auch, würde ich auch so sehen. Ich glaube auch nicht, dass er geht, weil wenn du den am Wochenende wieder gesehen hast, klar, er hat es nicht gesagt, er geht jetzt erstmal in Urlaub. Ich glaube, der Hertha ist auf jeden Fall genervt von der Frage. Aber ich glaube, der weiß schon, was er hat in Mainz. Da ist er das Star. Er kann eigentlich tun und schalten, was er will. Also ich glaube, er weiß schon, was Mainz ihm gegeben hat die letzten 1,5 Jahre.
Wie
dass er wirklich auch nochmal so in den Fokus kam und die Nationalmannschaft und jetzt auch international spielen kann und nächstes Jahr die WM ansteht. Und wenn er hier wirklich europäisch spielen kann, why not? Warum sollte er gehen? Familie wohnt nicht weit weg, ist ein Familienmensch, 2 kleine Kinder zu Hause. Also ich glaube, dass er in Mainz bleiben wird.
Wie nimmst du denn Borussia Dortmund wahr? Also jetzt am Ende Platz 4. Glaubst du, sie werden aus ihren Fehlern lernen, was da einfach vorher schiefgelaufen ist? Didi Hamann hat am Sonntag gesagt, oder am Samstag, dass eigentlich Dortmund im Moment die zweitbeste Mannschaft Deutschlands sei. Bloß an der Tabelle kann man es nicht so ablesen.
Also ich glaube nicht, dass sie aus ihren Fehlern lernen werden, weil am Ende, man hat ja auch gesehen, sie können Niko Kovac verpflichten als Trainer. Also sie haben halt quasi das Geld, wenn jetzt irgendwas nicht so klappt, dann macht man die Geldschatulle auf und korrigiert es da halt damit. Andere Vereine haben halt nicht so die Chance. Ne? Also klar können die auch ihren Trainer wechseln, aber man kann jetzt halt nicht ins oberste Regal greifen. Und Borussia Dortmund macht die Geldschatulle auf und dann wird der Fehler halt auf die Art und Weise korrigiert. Und ob man auf die Art und Weise dann aus Fehlern lernt, ich glaube es halt nicht.
Und es wird ja noch schlimmer. Jetzt kommt ja noch die Club-WM hinzu, wo ja große Preisgelder ausgezahlt werden. Ich glaube auch die arrivierten Teams bekommen noch mehr Startgeld als die kleinen Vereine wie jetzt Auckland oder weiß nicht, wer da alles spielt. Also da ist ja Dortmund jetzt doppelt gesegnet. Champions-League-Qualifikation, man kriegt jetzt Geld durch die Club-WM und am Ende läuft es vielleicht wieder auf ziemlich uninspirierte Transfers hinaus, wo man sich bei Vereinen wie bei Frankfurt oder bei Gladbach oder bei bei Stuttgart bedienen wird. Auf sowas wird es auch wieder hinauslaufen.
Sehr wahrscheinlich, aber man wird es dann sehen, ob Dortmund in der Lage ist zu lernen. Ich glaube es halt tatsächlich auch nicht. Und ja, diese letzten paar Spiele, die übertünchen dann schon ein bisschen, was halt vorher schiefgelaufen ist.
Benni, jetzt ist Mainz 05 in der Conference League. Da hat letztes Jahr Heidenheim gespielt. Also man könnte jetzt erstmal meinen, so qualitativ ist es jetzt erstmal für die Bundesliga ein Aufstieg. In der Champions League spielen Bayern, Leverkusen, Frankfurt und Dortmund. Bin ich inzwischen auch okay, wenn Frankfurt sich, sag ich mal, noch gut verstärkt. Freiburg in der Europa League. Wie sieht es denn jetzt allgemein um die 5-Jahres-Wertung deiner Meinung nach aus, wenn man jetzt so aufgestellt ist? Letztes Jahr hatte man 8 Teilnehmer, alle inzwischen ausgeschieden. Man ist in der 5-Jahres-Wertung auf Platz 4, auch die 4. beste Nation Europas in dieser Saison bisher. Ich glaube, wenn PSG die Champions League gewinnt, kommen die immer noch nicht ganz ran an die Bundesliga. Auch wenn du dich jetzt für Mainz freust, ist es vielleicht nicht gut, wenn vielleicht ein Verein wie Leipzig in der Konferenz spielte.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja, aber ich meine, es ist ja immer noch ein Sport und eine Meisterschaft und wer es am Ende oben steht, der hat es verdient. Und diese Diskussion, diese 5-Jahres-Wertung, wäre es nicht besser der und da drin? Nee, nicht, die haben es sportlich nicht geschafft. Klappe halten, weiter geht's.
Klare Kante, ja.
Nenn mich Arndt.
Nein, ich nenne dich Philipp, ja. Bums, raus mit den anderen Vereinen, kann weg. Nee, aber es ist auch die gute Nachricht, ne, dass RB Leipzig jetzt mal ein bisschen.
Definitiv. Also ich glaube, der gemeine Fußballfan wird sich darüber freuen. Und am Ende ist Leipzig jetzt auch zuletzt sehr uninspiriert gewesen. Also da findet aus meiner Sicht auch gerade spielerisch gar keine Weiterentwicklung statt. Und die Frage ist, ob dieses Spielkonzept, was Red Bull hat, ob das auf Dauer jetzt so funktioniert. Also wenn Red Bull da nicht auch irgendwie sich mal neu erfindet und vielleicht mal guckt, ob es andere Spielideen gibt, dann kann das halt auch ganz schnell ins graue Mittelfeld gehen.
Ist es vielleicht nicht auch die Frage, ob die Transferpolitik der letzten Jahre, also Spieler sehr teuer in sag ich mal, Premium-Ligen verkaufen, vorzüglich nach England oder Spanien mit Dani Olmo beispielsweise, dass man eigentlich sich permanent schwächt und dass man das vielleicht auch jetzt wie bei Red Bull Salzburg das Glück jetzt einfach mal weg ist, dass man immer wieder gute Spieler findet, die trotzdem noch in den nationalen Ligen eine Rolle spielen können.
Ich glaube, dass das wenig mit Glück zu tun hat, sondern Red Bull hat eine quasi eindimensionale Spielidee, um halt zum Promoten quasi ihrer Energiedrinks beflügelnd soll es ja sein. Aber wenn ich halt diese eine zentrale Spielidee habe und dann keinen Plan B habe, weil diese eine Spielidee wird halt auf immer nicht reichen. Und dann wird es halt schwierig. Und zum Konzept RB gehört natürlich auch, Spieler zu entwickeln. Das ist tatsächlich eine Sache, die RB ganz gut kann. Natürlich auch, weil sie das Geld haben. Ne? Dann kann ich halt auch Top-Spieler irgendwie einkaufen für Geld, was vielleicht andere Vereine nicht haben. Und kann sie dann für viel mehr Geld dann halt auch wieder verkaufen. Das gehört halt ganz klar auch zum Konzept RB dazu.
Lasst uns jetzt mal zum letzten Punkt kommen. Und zwar, du bist ja sozusagen wirklich der beste Spokesman, den man sich von Hertha BSC vorstellen kann. Gestern 1-1, Hertha BSC gegen Hannover, schiedlich-friedlich, wie man früher gesagt hat. Es war doch eine sehr wohlwollende Stimmung, obwohl die Mannschaft am Ende, glaube ich, auf Platz 11 jetzt eingelaufen ist. 66.000 Menschen da. Wie ist jetzt gerade so ein bisschen die Temperatur von Hertha BSC?
Also tatsächlich, durch das Saisonende, was jetzt eher wohlwollend gelaufen ist, sieht alles gut aus. Man muss jetzt natürlich wieder gucken, was die nächste Saison bringt, aber momentan, glaube ich, ist so die Gesamtstimmung gut, weil man sich ja zum Ende hin nochmal gerafft hat. Zwischendurch schnupperte man ja an den Abstiegsrängen, von dem man ja dann rechtzeitig dann Abstand genommen hat, auch dann durch den Trainerwechsel. Und deswegen ist das momentan eigentlich ganz, ganz ruhig. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist man sich zwischen Fans, Verein, Spielern schon, glaube ich, ganz, ganz wohl momentan. Gibt natürlich immer wieder einzelne Stimmen, die halt mit Entscheidungen nicht zufrieden sind, aber ich glaube, das gehört ja am Ende auch dazu. Ich denke aber zum Beispiel, dass so eine Mitgliederversammlung, wie sie jetzt vor der Tür steht, vergleichsweise ruhig ablaufen wird, weil jetzt natürlich auch Entscheidungen getroffen wurden, die halt positiv sind. Dann Fabian Reese vor allem hat ja jetzt seine Verlängerung bekannt gegeben, durfte er selber prominent quasi vor dem Spiel ins Stadionmikrofon sprechen. Einen Deo Seyfuig, einen Michael Cuisance haben verlängert.
Aber es gibt auch die Abgänge, ne? Maza und Niederlechner.
Absolut.
Gerade Maza wird wahrscheinlich ganz schön wehtun. Wer war nochmal der dritte? Ich sehe seine Frisur, der Name, ich bin gerade voll auf dem.
Meinst du der Richard?
Ja, genau.
Das steht ja offiziell noch nicht fest. Also ich glaube, das Paket ist noch nicht 100% geschnürt mit Freiburg, aber ich denke so, demnächst wird auch das verkündet werden.
Wie willst du da eine bessere Mannschaft aufbauen, wenn zwei so starke Spieler den Verein verlassen?
Na gut, am Ende gehört das halt auch wieder mit dazu. Ne? Und aus meiner Sicht Teil des Berliner Wegs ist es halt auch, eigene Jugendspieler, die man ausgebildet hat, dann irgendwann auch in die große Welt halt zu entlassen. Ne? Wenn die Jugend flügge geworden ist, dann geht's auf in die große, weite Welt. Es tut weh. Ne? Also gerade bei so einem talentierten Spieler wie Ibrahim Maza. Aber ich glaube, jeder wird ihm in Leverkusen alles Gute wünschen und ich denke, aufgrund der ganzen Wettbewerbe, in denen Leverkusen unterwegs ist, wird er auch seine Spielzeit bekommen, ne? Ganz klar.
Das wird Hertha aber nicht besonders nützen, es sei denn, es sind irgendwelche Klauseln mit Spielzeiten noch integriert in den Kaufvertrag.
Ich glaube, da müssen wir Benny Weber fragen, ob er irgendwelche Klauseln mit im Vertrag hat. Aber ich glaube, so die 10 Millionen, die zur Debatte stehen, oder 12, die tun auf jeden Fall gut. Ne, muss man auch ganz klar sagen.
Auch, ne? Also ich meine, Hertha ist ja jetzt immer noch nicht auf einem Geldsack.
Ja, wir können jeden Euro gebrauchen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es gehört dazu. Und Flo Niederlechner, der geht ja auch quasi zu seinen Wurzeln zurück, was er auch, sag ich mal, der Kurve sehr gut gefällt. Ein Spieler, der quasi auf seine alten Tage nochmal zu seinem Jugendverein zurückgeht und da nochmal alles geben wird, zusammen dann mit Volland. Ne? Traumsturmduo, dann da Volland, Niederlechner.
Da wird sich Benny freuen, glaube ich.
Ja, passt, ja. Ja, was die zwei alten Männer dann noch bringen, ist ja bei 60.
Wie ist denn der alte Stürmer jetzt bei 60? Der ist jetzt schon vor einer Weile in Rente gegangen.
Mölders, meinst du?
Genau, mit Kugelbauch, ja. Und so, ne? Hat er ja trotzdem noch Top-Leistung gebracht. Von daher, ich glaube, so ein Niederlechner, Volland, das könnte ein gutes Sturmduo werden in München bei 60.
Ich wünsche es den Giesingern sehr.
Also, wenn es irgendwie zeitlich passt, will ich mir auf jeden Fall dann mal ein Spiel geben, dann an der Grünwalder Straße.
Dann kann ich dir nach dem Spiel noch gute Tipps geben zum Essen gehen und wo man noch eine tolle Fußballkneipe besuchen kann. Ja, ich möchte an der Stelle das 70er grüßen, auf der Tegernseer Landstraße, eine 60er und Bayern-Kneipe, wo man, also ich habe nach 5 Minuten ungefähr alle Mitarbeiter und alle Gäste beim Vornamen gekannt. Das war cool. Also Grüße an Diana und an Chitin und ich glaube Reitner hieß der andere auch. Und dann gab es dann noch so einen Almhöhi mit so einem schönen Krausebart, der mir auch begrüßend auf die Schulter geklopft hat. So als wäre er schon immer da gewesen. Also Grüße an das 70er.
Klingt sehr herzlich
auf jeden Fall. Es war fantastisch. Vor allem, da kriegt man ein leckeres Bier. So,
klingt Freunde. Gut.
Ich würde sagen, hoffen wir mal, dass es bei Hertha nächstes Jahr deutlich besser läuft. Irgendjemand hat ja auch, ich glaube Fabian Rehse war das, ne, der gesagt hat, hätten wir diese 3-4 Spiele mehr gewonnen, dann hätten wir da oben andocken können, dann hätte man die Saison vielleicht nochmal ganz anders bewertet.
Am Ende des Katastrophales ist halt einfach die Heimbilanz gewesen. Also man ist am Ende die schlechteste Heimmannschaft gewesen in der Liga. Das muss man sich halt ganz klar ankreiden lassen. Auf der anderen Seite muss man aber ganz klar sagen, dass trotz dieser miesen Heimbilanz so viele Leute Spiel für Spiel ins Stadion gekommen sind. Das ist halt auch eine Leistung. Ne?
Und woran liegt das?
Dass man...
Berliner Weg?
Tatsächlich ja. Also die Fans sind, glaube ich, mit dem Verein zum guten Teil im Reinen. Und das zeigt sich dann halt auch an der Zuschauerzahl. Ne? Also dafür, dass man zweite Liga spielt und, wie gesagt, zu Hause so schlecht performt hat, ist das Wahnsinn. Also wir haben natürlich auch schöne Gäste gehabt. Also Schalke, Hamburg, Magdeburg. Da gab es einige Mannschaften, die natürlich echt viele Fans mitgebracht haben. Ne? Gehört natürlich auch dazu.
Dieses Jahr ist Bochum auch wieder da, das ist ja auch
zum Beispiel ganz schlecht. Aber wir haben ja auch den Platz, ne? Im Gegensatz zu zum Beispiel Elversberg, haben wir viel Platz für Gästefans. Ne?
Mhm. Wie viel Mal passt das Stadion von Elversberg ins Olympiastadion rein? 5-mal?
Könnte hinkommen. Also wenn Elversberg so 15.000 hat,
na ja.
75.
Crazy. Echt crazy. Ich wünsche es Hertha von Herzen, endlich wieder in die Bundesliga zurückzukommen. Bäh, da gehören sie hin.
Also man muss halt auf jeden Fall an vielen Stellschrauben drehen. Das wird halt kein Sprint, sondern Marathon.
Oh.
Das Schwein wird heute voll, du.
Ja, schön.
Und wie gesagt, es wird sich ja zeigen, man hat, glaube ich, wirklich jetzt Schlüsselspieler auch halten können, was halt auch definitiv ein Zeichen ist an Mitspieler, an die Fans, an eventuelle Neuverpflichtungen, die sich vielleicht überlegen, ob sie zu Hertha wechseln wollen oder nicht.
Eine Mannschaft braucht einige Schlüsselspieler, braucht dann demnach auch einen Schlüsselbund.
Absolut.
So, damit möchte ich es auch jetzt mal Ach Mensch, Rolf, schön, dass du mal wieder da warst. Ruf mich doch mal wieder an, wenn du wieder mitmachen möchtest. Bist immer herzlich gesehen.
Ich ruf dich direkt an.
Okay. Oh, warte mal, klingelt gerade. Sekunde. Hallo?
Hallo Martin, wenn du mich wieder haben möchtest, dann sag Bescheid, ich bin gerne dabei.
Du, ich bin gerade in der Sendung, ich kann gerade nicht.
Dann,
ich leg mal auf, sorry, meld mich, bis später. Ciao. Klick. So, ja, herrlich, schön. Benni, du hast die letzten Minuten schweigend da gesessen, du musst jetzt aber los.
Ja, ich muss den Junior abholen, ja.
Ja, und ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche, euch beiden. Danke fürs Vorbeischauen in Folge 151. Wahnsinn, oder?
Wie die Zeit vergeht, ist
echt
irre.
6,5 Jahre Plattsport. Ihr habt es alle überlebt. Toll. ja, ich würde sagen, wir sprechen uns bald wieder. Vielleicht nächste Woche müssen wir mal gucken, da gab es ja terminlich eventuell was. Dann können wir darüber reden, wie Philipp Köster nackend über den Kuhdamm läuft mit dem DFB-Pokal auf dem Arm. Vielleicht will jemand von uns diese Bilder sehen. Vielleicht auch
nicht.
Geil ist der Typ, der sich tatsächlich schon, so ein Stuttgart-Fan, der sich ein Tattoo auf den Arm gestochen hat mit dem DFB-Pokalsieger 2025-Logo. Könnte blöd laufen.
könnte am Ende dumm laufen. Also man mag es nicht glauben, aber Bielefeld hat ja nun wirklich eine Hulk-Leistung gezeigt, sind jetzt quasi ja wirklich hervorragend aufgestiegen und jetzt vielleicht auch den DFB-Pokal. Also ich würde es Bielefeld tatsächlich zutrauen und auch gönnen. Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Benni.
Ich wollte mich verabschieden schon mal. Ich muss los. Die Zeit drängt.
Nee, also wir hauen dann jetzt zusammen ab. Wir machen jetzt zusammen die Tür zu und den Nagel rein in den Sarg. War schön mit euch und bleibt gesund. Liebe Hörerinnen und Hörer, hört weiter Plattsport, verratet, dass es uns gibt. Bewertet uns bitte bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Die technischen Probleme der letzten Woche sind überwunden. Und ja. Schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr noch was schreiben wollt, schreibt bitte eine Mail an kontakt@plattsport.de. Mein Name war Martin Tetzlaff. Dein Name ist?
Rolf Grande.
Und dein Name ist?
Benni Maat.
Es war schön. Schön mit euch. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
Weil wir Sport lieben.
Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.